Das Wichtigste an einem Gottesdienst sind die Bibelworte und sind die Lieder. Ich denke, bei vielen von Ihnen hat das schon hineingesprochen in das, was Sie gerade an Dunkelheit und Angst bewegt. Und davon steht jetzt auch beim Jona im Kapitel 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Und sprach, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sie halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch. Und der spie Jona aus ans Land. Sicherheit wird in unseren Tagen groß geschrieben, und dass sie sich in unseren Räumen, auch drüben im Gemeindehaus, richtig sicher und wohl fühlen können, sorgt eine korrekte Obrigkeit dafür. Das sind die Höhepunkte in unserem Gemeindeleben. Wenn der TÜV kommt, bei Ihnen beim Auto kommt er alle 2 Jahre, bei uns kommt er jedes Jahr. Und bei uns kommt er gleich mit verschiedenen Kommissionen, zeitlich versetzt. Ob es der Speiseaufzug ist, ob es die Fasern der Vorhänge sind, ob das Treppenhaus auf Brennbares überprüft wird, ob die Fliegengitter an der Küche dicht, das Gesundheitsamt kommt auch noch, ob die Büsche inzwischen giftig geworden sind, wenn ein Kind eine halbe Birke abfrisst, ob es dann Bauchweh kriegt. Alles gefährlich. Aber sehr wichtig, bloß interessant ist bei diesen ganzen großen Überwachungsmaßnahmen im Versammlungsstättengesetz unseres Landes sind die Kirchen alle ausgenommen. Vielleicht dachte der Staat, da kann nichts passieren, da geht eh niemand mehr hin. Obwohl, manche reden davon, dass eine Nachbarkirche bald das Dach einstürzt und da schon die Glocke runtergekippt. Also gibt es auch Dinge. Aber Versammlungsstättengesetz, nein, die Kirchen werden nicht überprüft, obwohl hier ein ganz großes Sicherheitsrisiko herrscht. Nicht deswegen, weil da irgendwo jetzt was runterkippen könnte, Gott behüte, sondern weil der heilige Gott mit uns redet. Viele Menschen verstehen das nicht, wie das ist, wenn Gott redet. Da müssen Sie die Jona-Geschichte lesen. Der heilige, richtende Gott. Sehr erschütternd, dass viele Leute nur so eine Vorstellung haben von einem ganz gutmündigen Kumpel, der man das Fell über die Ohren zieht. So schräge Figur oder irgendwas Merkwürdiges. Und wo sie in die Bibel hineinsehen, wo Menschen Gott begegnet sind, sind sie erzittert. Fiel ein Schrecken über sie. Selbst bei der Geburt Jesu, als die Engel zu den Hirten sprechen. Ich bewundere ihren Mut, dass sie sich heute Morgen aufgemacht haben, dieses Sicherheitsrisiko durchzustehen, sich Gott auszusetzen. Und da steht im Neuen Testament, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder In einem Psalm, wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Was heißt mal, dass wir erzittern vor seinem Wort, wenn Gott redet? Das Bibellesen ist keine harmlose Sache. Man kann ja Bibel lesen, nein, das kann man eben nicht, denn irgendwo fährt es ins Gewissen. Und irgendwo wird es ungemütlich, auf einmal wird etwas aufgedeckt, da erschrickt man, da spürt man, was verkehrt war. Und darum ist das, wenn man das einfach wegschiebt und sagt, ich habe keine Zeit mehr, ist ja immer ein Zeichen, dass ja Gott schon gesprochen hat, dass Gott uns auf den Felsen ist, dass er uns irgendwo hat, ertappt hat. Es ist wie wenn beim Zahnarzt der bohrt am Nerv ohne Betäubung. Und da spürt man die kleinste Regung und das tut weh und da ist man mittendran. Und da gibt uns jetzt die Jona-Geschichte ein paar ganz wichtige Informationen über dieses Große, wenn der Heilige Gott in ihr Leben spricht. Und ich bin überzeugt, dass Gott schon mehrfach ganz deutlich und vernehmbar in das Leben eines jeden von uns gesprochen hat und noch spricht. Zuerst mal, wie gut, dass Gott uns nicht laufen lässt. Wie gut, dass Gott uns nicht laufen lässt. Der Jona wollte ausreisen. Es hat alles so geklappt wie am Schnürchen, als er sich das Ticket kauft, also das Geld dahinter, alles geklappt, wie wenn es Gott gemacht hätte. Es ist genau, nein, es war nicht von Gott, es war vom Teufel. Es war der Versucher. Haben wir letzten Sonntag davon gesprochen. Und jetzt eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, jetzt fährt er übers Mittelmeer nach Tarsis in Spanien, Südspanien. Ja, warum lässt Gott den Jona nicht dort ein paar Jahre im Liegestuhl dösen? War doch sein Wunsch, er wollte ausreisen. Gott lässt viele Menschen ziehen und er lässt sie in ihr Verderben rennen. Und es ist ein ganz großes Wunder, wenn Gott uns mit aller Macht entgegentritt und uns aufhält. Und was Gott da tut, ist furchtbar ungemütlich, ist erschütternd. Gott lässt den Jona nicht los, das ist Wunder. Jona wäre schon lang Gott untreu geworden, obwohl er ein Prophet Gottes war, der im Dienst Gottes brauchbar war. Das ist eine Geschichte, die geht alle an, die Gott dienen wollen. Ich hoffe, dass sie Gott dienen wollen. Sie sagen, ich will doch ein Zeuge Gottes sein. Und dass das passieren kann, dass die Gott untreu werden und es gar nicht merken, wie schlimm das ist. Und das ist wunderbar, dass Gottes Liebe und seine Güte so weit reicht, dass er einen Jona nicht laufen lässt. Sie sind Gott so wichtig, er lässt sie nicht los. Und was geschieht da? Ein unheimlicher Sturm bricht los, das Meer wütet und die Wellen gehen über das Schiff hinweg. Und die Matrosen, die schon viel gewohnt waren, die wissen, jetzt sind wir verloren. Es ist der letzte Lebenskampf, der hier gefochten wird. Und sie werfen alle Ladung über Bord. Und jetzt wissen sie, jetzt hilft nur noch eins, nur noch wir müssen dem heiligen Gott uns stellen. Sie müssen wissen, dass das damals alles Heiden waren, die vom Gott Israel nichts wussten. Und wenn Sie ein wenig in der Welt herumschauen, finden Sie viel von einer natürlichen Religiosität, die Menschen haben, aus Ahnenkult und Aberglauben. Das wissen alle Menschen in allen Religionen der Welt. Wenn es auf Biegen und Brechen geht, Gott ist zu fürchten. Und wir stehen vor dem heiligen Gott und wir können nichts antworten. Wir sind bloß noch die Bettler. Und so stehen die Leute da. Es gibt nur eine Gruppe in der Weltbevölkerung, die das vergessen hat. Wer ist das? Das sind die Frommen. Vorhin in der Gebetsgemeinschaft hat einer gesagt, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Das ist doch unsere Lage. Die Heiden, die wissen es viel besser, dass Gott zu fürchten ist, dass es ein Gericht gibt, dass wir untergehen und dass unser Leben verfliegt. Es ist erschütternd, wie schläfrig Christen sein können. Der Jona pennt. Ja, wie der das überhaupt schafft in diesem wild herumschlingernden Schiff, wie der schlafen kann. Das ist ein Rätsel. Wie das verbreitet ist unter Christen und natürlich all denen, die in der Tradition unseres Christentums irgendwo mal Unterweisung bekommen haben, kann doch überhaupt nichts passieren und Gott meint so bloß gut mit uns, alles lieb und reg dich nicht auf, alles wunderbar, man muss sich nicht entscheiden und es kann überhaupt nur alles gut werden. Was ist dieser merkwürdige Schlaf des Jona? Und das hat ja viele Christen erfasst, das hat ja viele Verkündiger erfasst. Kein Gericht mehr, kein Ernst, obwohl es in der Bibel überall drinsteht. Wie kann man das denn herausstreichen? Der Jona ist sicher vor sich selber ganz ehrlich und auch sich selbst gegenüber ganz redlich. Er will gar nichts Böses, aber er merkt gar nicht, dass er ein Heuchler ist. Er steht vor die anderen noch ganz stolz hin und sagt, ich bin ein Hebräer und ich glaube an den Gott, der hat den Himmel und das. Er kann alles noch runterspulen, aber hat darüber die Wirklichkeit Gottes vergessen. Weil Gott offenbar in seinem Leben gar nicht mehr gewirkt hat und gar nicht mehr hat sprechen können. Ich möchte Sie einfach bitten, überprüfen Sie mal Ihr Leben auf das, was da geschieht. Sind das bloß unglückliche Zufälle, was in Ihrem Leben gerade so schwer ist? Oder ist vielleicht Gott, der Sie in Ihrer erfolgreichen Karriere stoppt? Als Sie vor ein paar Tagen bei diesem Wochenende der CFI-Kandidaten dabei waren, hat einer der jungen Leute so toll erzählt. Ich habe völlig unbekümmert gelebt. Für mich war nichts ein Problem. Ich habe nicht nach Gott gefragt und es hat mich nicht weiter bekümmert, bis Gott in mein Leben hineingesprochen hat. Und dann wurde es ungemütlich. Wir weichen dem ja oft aus. Manchmal suchen wir auch eine Seelsorge, die bloß beruhigt, irgendeine Beruhigungspille, die uns drüber wegdrückt. Und Gott deckt dann auf Schändliches und Falsches und Verkehrtes. Und plötzlich ekelt man sich vor sich selbst. Man kann Mut mehr zum Leben. Ich habe nichts dagegen, dass Sie zu Psychologen gehen, aber ich meine, in Ihrem Leben sind viele Nöte, die nur Gott bereinigen kann, die einen Seelsorger braucht, wo man Buße tut und umkehrt. Es ist kein Gegensatz. Sie brauchen jetzt nicht, mich zu verstehen. Ich sage ganz deutlich, was ich gesagt habe. Wir brauchen wieder in so vielen Punkten unseres Lebens Seelsorge, umkehren zu Gott, der mein Leben wieder reinigen und ändern kann. Und wenn einer sagt, ich habe gar kein Selbstvertrauen mehr, ja sicher, wir haben Selbstvertrauen mühsam aufgebaut, sind froh, wenn wir gute Zeugnisse haben in der Schule, wenn die anderen uns auf die Schulter klopfen, wenn wir, wie die Musiker unter uns, gut, virtuos spielen können. Und plötzlich wird die ganze Selbstsicherheit von Gott weggestrichen. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Und vor dem heiligen Gott zählt alles nichts mehr. Meine Leistung nicht. Und mein nettes Wesen nimmer und mein Können. Wie willst du vor Gott bestehen? Spätestens in der Todesstunde muss jeder da durch. Da muss jeder einmal Antwort geben. Was wollen Sie dann noch vor dem heiligen Gott sagen? Das Erste. Wie gut, dass uns Gott nicht laufen lässt, dass er einem Jona nachgeht. Wir können Gott nur bitten, Herr, lass du deine Christenheit nicht los. Erneuere deine Gemeinde, weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit und fang jetzt bei uns heute an, dass wir wache Leute werden. Gott muss manchmal sehr hart zupacken. Es interessiert ja viele in der Jona-Geschichte, was denn das für ein Typ von Fisch war. Ich will jetzt mit Ihnen nicht die biologischen Details erörtern. Interessant, Gerhard Meyer hat einen guten Kommentar in der Wuppertaler Studienbibel geschrieben, hat eine ganze Reihe von Möglichkeiten aufgewiesen. Ich denke, am besten fragen Sie mal den Jona in der Ewigkeit, wie das genau war. Der wird es Ihnen erklären. Aber dass der Herr, der die Welt geschaffen hat, über alles gebietet, wenn es darum geht, seine Untreuen wieder in den Dienst und in den Frieden Gottes zurückzubringen. Luther hat genial übersetzt, und der Herr schuf einen großen Fisch. Steht nicht genau da. Genau steht da, und der Herr beorderte einen Fisch. Da muss plötzlich, da kann Gott plötzlich alles zur Verfügung stehen. Er kann über Wolken, Luft und Winden gebieten. Wir denken oft gar nicht so weit. Das Wichtigste ist Gott in all dem Weltregieren, dass er seine Leute wieder in die Bahn kriegt, in den Auftrag, wo er sie braucht, wo er sie segnen kann. Haben Sie noch nie gedacht, dass Gott ganz viel macht in Ihrem Leben, bloß um Sie zur Umkehr zu bewegen? Aber dass Sie es sich richtig vorstellen, ich kann mir keinen scheußlicheren Ort vorstellen als den Magen dieses Untiers. Da muss es gestunken haben wie die Pest. Schilf ging über sein Haupt. Ich weiß nicht, wo der seine Luft herbekam. Und was das da drin war, in der Dunkelheit, der weiß ja nicht mehr, wo er ist. 3 Tage und 3 Nächte, es muss der Abgrund der Angst und der Verzweiflung gewesen sein. Gott kann manchmal erschütternd hart zupacken in dieser schrecklichen Höllentiefe. Und es ist nicht wahr, dass Christenleute immer Freude und immer Sonnenschein haben. Sie wissen, wie Gott sie auch oft korrigiert, indem er ihnen etwas zerschlägt. Und schon im 1. Buch Mose steht die Geschichte drin, wie der Stammvater Israels, der Jakob, mit Gott rang und sagt, Herr, ich will doch deinen Segen haben. Und Gott schlägt ihm auf die Hüfte. Und dann humpelt er im Morgengrauen davon. Das ist ein Segensträger. Aber die Kinder Israels haben es nie vergessen, dass man im Dienst Gottes nicht alle Gebete so erhört bekommt, wie man es gern wünscht. Aber dass Gott dennoch segnet. Und vielleicht umso mehr, wenn man davon humpelt. Und dass das wahr ist, dass Gott seine Leute manchmal in die Presse nimmt. Und in ihrem eigenen Leben sind immer nur die Zeiten, wo es durch Dunkelheit und Not ging. Die Zeiten, wo sie im Glauben wirklich gewachsen sind. In den Tagen, wo es uns gut geht, alle Tage herrlich und in Freuden, da sinken wir ganz schnell ab in der Liebe zu unserem Herrn. Der Jona hätte ja da in des Fisches Magen auch reden können. Wo ist jetzt Gott? Der Gott der Liebe. Das sprechen wir ja oft. Oder warum kann Gott das zulassen? Oder das Allerfrechste. Womit habe ich das verdient? Beim Falle Jona, da sehen wir ja alles, weil es aus der Perspektive Gottes beschrieben ist. Bei unserem Leben sind wir nie so ehrlich. Das eigentliche Wunder ist, dass Jona ganz anders redet. Und das ist das wirklich Große in der Geschichte. Das ist das allergrößte Wunder. Dass Jona ganz anders redet. Solange wir noch leben, ist Zeit zur Umkehr. Letzten Sonntag sagten wir, das vernachlässigste und am schlimmsten vergessene Wort unter Christen ist Buße, Umkehr, Bekehrung. Das ganze Leben lang ist es ein Problem. Wo merke ich, wo ich von Gott weggelaufen bin? Und die Hand Gottes ist noch ausgestreckt, ich darf sie suchen. Jetzt will ich im Letzten noch reden über den einzigen Weg zur Rettung. Genau das, was da passiert, in des Fisches Bauch, als der Jona anfing zu beten. Er lästert Gott nicht, er murrt nicht, er fragt nicht. Er betete zu dem Herrn, seinem Gott. Sie können sagen, was Sie wollen, ich verstehe es nicht. Was das ist, Glauben. Es haben ja viele Ausleger immer gesagt, der Glaube ist ein Werk Gottes. Dass in dieser ausweglosen Verzweiflung und Not einer plötzlich sagt, mein Gott und mein Herr. Dem Augenblick, wo dem Jona erst bewusst wird, wie furchtbar Schuld und Sünde ist, das muss uns Gott unter die Augen stellen. Das muss Gott erleuchten. Und in dieser ganzen Verzweiflung schreit er zu Gott. Darf er denn überhaupt noch kommen in diesen Augenblicken, wo man sagt, Gott hat mich doch verstoßen, ich bin doch selber von ihm davongerannt. Nein, nein, Jona weiß, seine Gnade hat kein Ende. Ich darf kommen als sein Kind. Und so betet Jona. Ich weiß nicht, ob er gebetet hat, als er das Schiffsticket nach Tarsis gekauft hat. Ich weiß nicht, wie oft Sie in Ihrem Leben beten und wie inständig Sie beten. Aber solange noch Zeit ist, dürfen Sie beten und dürfen Sie umkehren in die Güte und Huld Gottes. Und auch da, wo man sagt, ich habe eigentlich alles verdient, ich muss die Suppe auslöffeln, die ich mir selber eingebrockt habe und so. Und er betet, was er da betet, das sind lauter Psalmworte. Sind deine Wellen, Herr, die über mein Haupt gehen? Können Sie das nachsprechen? Sind deine Wellen? Deine Wogen, Herr, du lässt das mit mir geschehen. Ich weiß, wie das ist bei den Schwerkranken. Die sagen, unter mir ist ein Abgrund, unendlich. Fühle unter mir alles zerbrechen. Sagte mal im vorigen Jahrhundert eine große Christin, eine Frau, Und da wünschte ich mir den Frieden, der durch diese ganzen Schrecken von Golgatha hindurchgehen kann, fröhlich seinen Weg. Nein, ich weiß, die Anfechtungen sind unheimlich, dass sie einen erschüttern. Aber ich darf mich trotzdem bergen in dem erbarmenden Gott. Und diese Jona-Geschichte ist so wunderbar, dass seine Güte noch kein Ende hat. Und Sie wissen, dass Jesus am liebsten sich auf diese Geschichte berufen hat. Deshalb ist sie mir so wichtig, weil Jesus sagt, das, was bei Jona geschehen ist, das ist eigentlich nur ein Vorweis, dass Menschenopfer des Jona in die wilde See geworfen hat, nicht stillen können. Aber der Opfertod Jesu für dich, der gibt dir Frieden und Sicherheit in der Angst, die dich umgibt, in den Todesängsten, in den Qualen, im Leiden, wo du bist. Du kannst sprechen wie Jona. Ich rief zu dem Herrn, meinem Gott. Als meine Seele verzagte, gedachte ich an ihn und sie werden erleben. Der Glaube ist was ganz Wunderbares. Wenn man nichts mehr fühlt und nichts mehr sieht, geborgen sein im Herrn, dass man sagen kann, ist Gott für mich, wer kann jetzt noch gegen mich sein? Meine Schuld drückt mich nicht mehr. Sie ist weggetan und vergeben, geheilt. Und ich gebe mein Leben, wie steht es, als ein Opfer. Ich will ein Opfer darbringen für meinen Herrn. Herr, gebrauche du mich, solange du mich noch brauchst. Mein Leben soll ein Lob deiner Herrlichkeit sein, die sich halten an das Nichtige. Was sind das denn für törichte Menschen? Was ist das Nichtige dieser Welt noch? Alles, was die Menschen für wichtig ansehen, Ehre oder Geld oder Macht. Ich will mich halten an meinen Herrn, dem ich gehöre und dem ich diene. Nun sollen sie sein Bote sein. Der Herr sucht sie, und der Herr hält sie und der Herr sendet sie. Amen.